Ich habe heute in meiner Rede zwei Themen. Das eine ist nochmal die Frage GKN-Abriss, Stand der Dinge und was soll hier geschehen? Und das zweite natürlich Energiewende, was haben wir da für einen aktuellen Stand? Hier hinter uns, vor euch, hinter mir, Block 1 AKW Neckarwestheim, seit 3 Jahren im März jetzt abgeschaltet, seit Fukushima. Kein Atomstrom mehr, gut so. Aber sind die radioaktiven Gefahren jetzt aus und vorbei? Leider ganz und gar nicht. Denn Radioaktivität lässt sich nicht abschalten. Und deshalb ist es notwendig, dass alle Bürger und Bürgerinnen, die an ihrer Gesundheit interessiert sind, vor allen Dingen auch ihr, die ihr hier seid, denn wir als Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner sind die Experten für diese Fragen, dass wir der ENBW genau auf die Finger schauen, was hier geschieht und was im Block 1 stattfinden soll. Es gibt jetzt ja auch die neu gegründete Arbeitsgemeinschaft Atomerbe Neckarwestheim, die in dieser Woche auch 2 Veranstaltungen mit dem Strahlenexperten Wolfgang Neumann in Stuttgart und in Kirchheim durchgeführt hat. Und heute haben wir für den Sonntagsspaziergang bewusst das Motto gewählt, GKN 1-Abriss so nicht, als Gegenpart zu den Plänen der Energie Baden-Württemberg. Dazu haben wir als Aktionsbündnis Kasterwiderstand Neckarwestheim auch ein neues Flugblatt geschrieben. Und die Frage stellt sich, warum lehnen wir die bisherige Rückbau- und Abrisspraxis in dieser Form ab? Weil sie eben gesundheitliche Gefahren beinhaltet und in keinem Atomkraftwerk der Welt verschwindet, auch nicht im GKN 1, verschwindet die radioaktive Gefährdung mit dem Abschalten. Denn die gesundheitliche Gefährdung in einem Atomkraftwerk richtet sich immer nach der Halbwertszeit der vorhandenen Radionuklide. Und egal, was damit gemacht wird und egal, wie weit sie gestreut werden, diese Gefahr besteht immer und darüber möchten wir mit eurer, mit ihrer Unterstützung in den nächsten Monaten auch hier, vor allen Dingen in den Anliegergemeinden rund um Neckarwestheim, aber auch in Bäsigheim, in Laufen, in Heilbronn bis nach Stuttgart mit diesem neuen Flugblatt vom Aktionsbündnis informieren. Denn die bisherige Abrisspraxis, wie sie die Energie Baden-Württemberg in Obrichheim seit 2008 macht, diese Praxis wollen wir hier in Neckarwestheim und auch nicht in Philippsburg haben. Denn dabei wird permanent Radioaktivität als Abwasser in den Neckar geleitet, kommen radioaktive Partikel bei Abrissarbeiten und kommen radioaktive Abluftgase bei Abrissarbeiten durch die Abluft permanent in die Umwelt. Und dann gibt es 2 Praktiken. Die wir in dieser Form auch öffentlich anprangern. Das ist einmal das Thema Freiputzen. Freiputzen bedeutet, dass radioaktiv belastete, kontaminierte Teile und Flächen geschrubbt mit Säure und mit allen möglichen technischen Mitteln dann behandelt werden, damit dort die Radioaktivität sinkt. Und das zweite ist das Thema Freimessen. Freimessen bedeutet, so wie es jetzt zum Beispiel in Obrichheim geschieht, dass dann Abbruchmaterialien, die zwar noch radioaktiv belastet sind, aber unter sogenannte Grenzwerte fallen, dass diese dann freigegeben werden und kein offizieller Bestandteil mehr von atomrechtlichen Vorschriften sind. Amtlich definiert sind dann diese radioaktiv noch belasteten, aber freigemessenen Abfälle, sogenannte Wertstoffe, die dann auch in den Wertstoffkreislauf kommen können, entweder auf Deponien landen, oder was wir diese Woche in den Veranstaltungen mit Neumann ja auch schon diskutiert haben, beim Straßenbau und so weiter dann wieder eingesetzt werden können. Und so sagen wir, das darf nicht sein. Denn Radioaktivität kommt auf diese Weise im Alltagsleben von allen Menschen an und das lehnen wir ab. Wie geht das hier weiter oder wie soll es hier weitergehen mit dem Abriss von Block 1? Gerade unabhängige Strahlenexperten wie Wolfgang Neumann fordern schon lange, dass zuerst ein radiologisches Gesamtkataster eines Atomkraftwerkes erstellt wird, und zwar unter Angabe von der konkreten Abfallmenge und der konkreten radioaktiven Belastung. Dies ist allerdings erst dann möglich, wenn die Brennelemente aus dem Reaktorkern entfernt sind, also auch hier beim GKN 1 in den nächsten Jahren noch nicht. Aber dann muss diese radioaktive Belastung auch dazu dienen, dass auf dieser Grundlage entschieden wird, was ist die beste weitere Vorgehensweise mit dem Abriss, mit dem Rückbau von jedem Atomkraftwerk, auch vom GKN1 hier bei uns in Neckarwestheim. Denn hier gibt es viele Abwägungen zu treffen. Auch der Zusammenhang mit dem Block 2 muss berücksichtigt werden. Und unsere Forderung ist sowieso, bevor hier über Rückbau und sonst was diskutiert wird, ein Atommüll soll verschwinden, muss als erstes die Voraussetzung erfüllt werden, dass der Block 1 auch sofort abgeschaltet wird und hier kein weiterer Atommüll mehr täglich produziert wird. Was, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, steht jetzt hier konkret an? Die Energie Baden-Württemberg hat im Mai 2013 den formellen Antrag auf den Rückbau gestellt. Sie will den raschen Rückbau. Sie wird jetzt, fast ein Jahr, also ein Dreivierteljahr später, die Antragsunterlagen, die Begründungen für diesen Antrag beim Umweltministerium in Baden-Württemberg einreichen. Dann bearbeitet das Umweltministerium diese Anträge für die sogenannten SAGs. Das sind die Stilllegungs- und Abbaugenehmigungen. Wir können davon ausgehen, dass es frühestens nach einem Jahr, andere Beispiele erst nach 2 oder 3 Jahren, dann eine Entscheidung über diese sogenannten Rückbaugenehmigungen gibt. Aber alle, sowohl Energie Baden-Württemberg wie die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, Dürr, Neckarwestheim, Schäff, Gemrigheim, bis hin zum grünen Umweltminister, alle verbreiten das politische Märchen, dass es möglich wäre, hier einen raschen Rückbau zu machen und in 10 bis 15 Jahren eine grüne Wiese in Neckarwestheim hier wäre. Obwohl sie genau wissen, dass dies praktisch nicht möglich ist, versuchen sie der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen. So nicht. Denn ihr, sie, braucht nur mal einen Blick nach links zu werfen. Darunter befindet sich das sogenannte Zwischenlager von Neckarwestheim. Dort stehen die Kastoren und sollen ja noch viele dazukommen. Müssen dazukommen, auch aus den beiden Blöcken hier. Und dieses Kastor-Zwischenlager ist genehmigt bis 2045. Und dann? Thema Endlagersuche möchte ich heute nicht inhaltlich weiter strapazieren. Aber hier soll ja wieder eine Scheinlösung in den nächsten 2 Jahren mit dem Endlagersuchgesetz gefunden werden. Die Asse, Morsleben lassen grüßen. Ebenfalls soll dann Abrissmüll von Obrichheim und auch von Neckarwestheim in das sogenannte Schacht-Konrad-Lager. Schacht-Konrad sollte eigentlich längst fertig sein. Das offizielle Datum für den Schacht-Konrad ist jetzt bei 2021. Wir können davon ausgehen, dass es frühestens 2024, 2025 offiziell fertig wird, wenn überhaupt. Denn inzwischen gibt es genauso wie beim Thema Gorleben ernsthafte Zweifel, dass Schacht-Konrad überhaupt geeignet ist, als radioaktives Atomlager zu dienen. Schacht-Konrad ist ein ehemaliges Erzbergwerk, wo es heute schon große Probleme mit den Schächten gibt. Aber nichtsdestotrotz unterstellt hier die Energie Baden-Württemberg in ihren Rückbauanträgen, die sie gestellt hat, dass der Atommüll nach Schacht-Konrad verschwindet und dass der hochradioaktive Atommüll aus dem Zwischenlager in ein sogenanntes Endlager kommt, und beides gibt es nicht und wird es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so nicht geben. Ganz im Gegenteil, und das ist auch ein Punkt, den wir in unserem Flugblatt dann mit aufgenommen haben, ganz im Gegenteil beginnt der Abriss vom Block 1 hier mit der Errichtung von einem neuen Standardzwischenlager, eben für den Abrissmüll, beginnt der Abriss und der Rückbau mit einem neuen Bearbeitungszentrum, wo auch radioaktiv belastete Teile bearbeitet, zersägt, zerschnitten und sonst wie behandelt werden, beginnt es mit einer Wasserverdampfungsanlage und der zusätzlichen Abgabe von radioaktiven Stoffen über einen auch weiter neu errichteten Abluftkamin. Dies alles haben wir in unserem Flugblatt so zusammengeschrieben, dass wir davon ausgehen, dass es allgemeinverständlich auch in jeder Fußgängerzone und in jedem Haushalt, in jedem Briefkasten geworfen werden kann. Und das ist das, was wir jetzt bis zur Sommerpause hier vorhaben, um auch hier die Bevölkerung breit zu informieren und das bisherige Vorgehen, das die ENBW hier plant, auf diesem Wege auch anzuprangern. Wir werden diese Flugblätter nachher hier nochmal durchgehen lassen. Und Sie haben dann auch die Gelegenheit, wenn wir rückgehen, oben dann auf dem Parkplatz nochmal größere Mengen davon heute mitzunehmen. Sagt ihr uns Bescheid, wo die verteilt werden. Das Aktionsbündnis wird in den nächsten Monaten dann die ganze Aktion dann koordinieren. Und wir werden dazu auch weiterhin Öffentlichkeitsarbeit machen. Ja, mein zweites Thema. Aktueller Stand, Energiewende, Stromerzeugung in der Bundesrepublik. Dazu erstmal die guten Nachrichten. 2013 war nochmal ein Jahr, wo die dezentrale regenerative Stromproduktion weiter zugelegt hat. Und wir haben jetzt stark 24% regenerative Stromerzeugung hier bei uns im ganzen Jahr 2013 in der Bundesrepublik Deutschland gehabt. Und das trotz allen Widerständen. Das Jahr 2013 war ein schwaches Windjahr, schwach in diese Richtung. Wenn man den Durchschnitt der Standorte mit Windkraftanlagen nimmt und wie dort in 2013 der Wind geweht hat, dann war das Unterdurchschnitt. Aber 2013 war trotzdem das Jahr, wo nochmal über 2900 Megawatt an Land neue Windanlagen errichtet wurden. Und 2013 war trotz dem ganzen Bremsen der Photovoltaik auch nochmal ein Jahr, wo 3,5 Gigawatt neue Photovoltaikanlagen errichtet wurden. Das sitzt in einigen dieser Herren, die heute zettern, wie von den Energiekonzernen oder selbst in den Politikern jetzt von SPD, von CDU als große Koalitionen, aber auch natürlich von den Grünen, das sitzt denen in den Knochen. Denn die 2900 Wind an Land, das ist genau das, was jetzt gedeckelt werden soll, was nicht mehr sein soll. Und 3500 Zubau an Photovoltaik, das ist auch die Die Energie Baden-Württemberg ist seit Jahren total in der Defensive. Sie hat eigentlich nur noch Standbeine in der Form, dass es eine Zwangsmitgliedschaft gibt, wo alle Kommunen und Gemeinden in Baden-Württemberg im sogenannten NEF, Neckar-Enz-Verband, enthalten sind. Das ist somit die letzte Bastion der Uraltgeschichte der letzten 40, 50 Jahre, was die EnBW noch hat, wo sie die Macht über die Stromnetze und die Macht an kommunalen Beteiligungen dann aufrechterhalten will. Und es finden aber laufend dann Auseinandersetzungen statt. Die nächste steht jetzt übrigens in Stuttgart an. Jetzt im März entscheidet sich in Stuttgart, in welcher Form das dort dann die Energie, sprich konkret auch die Stromversorgung weitergemacht wird, ob mit oder ohne EnBW. Und zahlreiche Kommunen sind hier schon ausgebrochen und machen natürlich, so wie zum Beispiel die Stadt Bietigheim, die Stadt Ludwigsburg, zukünftig alles in Eigenregie ohne EnBW-Beteiligung und das ist der richtige Weg. Und diese Frage stellt sich aber auch für die ganz Großen, für RWE und für E.ON. Was ist, wenn es keinen Atomstrom mehr gibt und wenn dann die Kohle in dieser Form nicht mehr möglich ist, in CO2-umweltverschmutzten Strom umzuwandeln? RWE hat einen Anteil bei der Braunkohle an der Stromproduktion von 55%. RWE hat am Stromanteil insgesamt 70% Kohle, also Braun- und Steinkohle. Wenn hier die CO2-Zertifikate, die vor Jahren von der Regierung an die Konzerne verschenkt wurde, dann zwar verkauft, aber inzwischen, weil es viel zu viele ausgegeben wurden, deren Marktwert in den Keller gerast ist, wenn hier diese CO2-Zertifikate auch nur halbwegs wieder Geld kosten, dann wäre es niemals möglich gewesen, dass 2013 im negativen Sinn ein Braunkohlejahr war mit der höchsten Braunkohlestromerzeugung seit der Wende. Das ist eine Schweinerei und das muss abgestellt werden. Und das, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, ist auch der Weg, wo wir den politischen Druck auf die Große Koalition, aber auch auf Landesregierungen wie hier bei uns in Baden-Württemberg aufrechterhalten müssen. Denn wir wollen weiter die dezentrale Energiewende pushen und nicht die bisherigen Monopolisten mit einer ausgebremsten Energiewende wieder zum Zug kommen zu lassen. Noch kurz zum Thema Strompreis. Wenn man heute betrachtet, warum die EEG-Umlage für 2014 gestiegen ist, dann ist der wahre Anteil nur 13%, was den Kern der EEG-Umlage betrifft, die sogenannten Einspeisevergütungen. Alles andere, ich denke, das ist das meisten von Ihnen und euch schon bekannt, betrifft ja die Ausnahme der Industrie, wo vom Industriepark bis zum Tennisplatz viele ausgenommen wurden. Seit gestern haben wir jetzt die Diskussion, kommen die Recyclinghöfe raus und so weiter. Das ist der eine Teil. Und der zweite aber, das ist das größte Paradoxe, die Regenerativen haben dafür gesorgt, dass seit 2 bis 3 Jahren an der Leipziger Strombörse, wo der bundesweite Strompreis gemacht wird, dort die Kosten von 60 auf unter 40 Euro für eine Megawattstunde gefallen sind. Da aber die EEG-Umlage sich auch an den Gesamtkostenrahmen bemisst, führt dies dann dazu, einerseits die vielen Ausnahmen, die noch gestiegen sind, andererseits der gesunkene Preis, der überhaupt nicht von den Konzernen an die Verbraucher weitergegeben wird, dass dies inzwischen der Hauptbrocken ist, warum jährlich die EEG-Umlage steigt. Und das ist auch ein Ding, das wir öffentlich bekannt machen müssen und angehen, denn dieser Punkt muss ebenfalls so gekippt werden. Denn das Argument, dass die Regenerativen die Preistreiber sind, zieht in der Praxis nicht mehr. Denn die Einspeisevergütung für Photovoltaik wurde in den letzten Jahren bereits stark gesenkt und auch die Einspeisevergütung an Land, im Gegensatz zu Offshore, hat immer noch mit die höchsten Einspeisevergütungen, aber auch die Einspeisevergütung von Energie Wind an Land ist kein Kostentreiber mehr und das führt dazu, dass eigentlich inzwischen dann diese Erzeugungsformen, vor allen Dingen Photovoltaik und vor allen Dingen Wind an Land, die größten Konkurrenten für die vier großen Monopolisten sind. Und wie muss hier die Energiewende weitergehen? Natürlich gerade durch den Ausbau von Windenergie an Land, Baden-Württemberg, immer noch rote Laterne, absolutes Schlusslicht. Bayern und Hessen, das sind die drei Schlüsselländer zum Thema Energiewende. Der Süden in der Bundesrepublik, wenn wir hier in diesen drei Ländern denselben Windanteil wie beispielsweise heute schon in Rheinland-Pfalz hätten, dort wird bereits 12% von der verbrauchten Strommenge nur durch Windenergie produziert und Rheinland-Pfalz ist bundesweit auf dem 6. Platz, auch ein Binnenland, dann hätten wir einen großen Schritt im Sinne der weiteren dezentralen Energiewende erreicht. Und dann natürlich durch den Ausbau der Photovoltaikanlage. Gerade auch mit der Möglichkeit, dezentral und Eigenverbrauch, ist ja auch diese Form der größte Konkurrent von den großen Konzernen. Wenn es hier jetzt noch für Wind oder allgemein für Stromproduktion Speichermöglichkeiten auch nur von 1 bis 3 Tagen geben würde, dann hätten wir die absolute Revolution auf dem regenerativen Strommarkt. Strom vom eigenen Dach, das ist gerade auch wichtig für die vielen Häuslesbesitzer hier in Baden-Württemberg. Strom vom eigenen Dach ist heute meist schon billiger als wie das, was uns die großen Konzerne mit ihrem fossilen, umweltverschmutzenden Strom anbieten. Dies müssen wir auch weiter bekannt machen. Und wir müssen auch weiter dazu auffordern, dass sich alle, die die Energiewende dezentral und regional pushen wollen, beispielsweise wenn sie eben keine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen können, sich an Bürger-Energiegenossenschaft beteiligen und so weiterhin das Geschäftsmodell der vier Großen dann zum Wanken bringen. Ich denke, liebe Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, dass 2014 energiepolitisch wirklich ein spannendes Jahr wird. Kurz als Überblick zum Schluss. Themen, die jetzt aus unserer Sicht anstehen. Gerade Thema Abriss GKN1, so nicht. Dazu haben wir das bereits erwähnte Flugblatt erstellt. Und wir sind auch gerne bereit, wenn es so zahlreich verteilt wird, dass sie gleich ausgehen, gegen Spende weitere nachzudrucken. Dann Thema natürlich Fukushima. Jahrestag, wo wir hier am 9. März die nächste Demonstration machen. Dazu gibt es gleich noch weitere Informationen. Dann waren einige von euch ja bereits auf den Veranstaltungen, die wir mit Neumann gemacht haben, die AG Atomerbe. Es stehen jetzt im Februar und im März weitere Veranstaltungen, auch im Zusammenhang mit Fukushima an. Wir haben auf unseren Flyer vom Aktionsbündnis dort auch alle Veranstaltungen hinten in der Terminliste drauf. Und ihr könnt aber diese Aktivitäten selbstverständlich auf allen Homepages der Bürgerinitiativen hier vor Ort dann auch holen. Diese Flyer haben wir auch nachher noch zum Anbieten, beziehungsweise können Sie auch hier in der Runde dann durchgehen lassen. Ja, und dann natürlich die Sonntagsspaziergänge. Deshalb sind wir ja auch heute wieder hier. Wir werden in diesem Jahr insgesamt 7 Sonntagsspaziergänge, also sprich jetzt noch 6 weitere machen. Immer abhängig, was sonst an Veranstaltungen ansteht. Das heißt ganz konkret, im März natürlich findet kein Sonntagsspaziergang statt, da ist am 9. März hier die große Demo. Der nächste Sonntagsspaziergang deshalb am Sonntag, am 6. April wieder, wo wir euch dann auch zum Thema Energiewende eine konkrete Einschätzung, was sich denn in Berlin und landesweit getan hat, dann geben werden. Auch zu den Sonntagsspaziergängen haben wir als Übersicht eine Postkarte gedruckt, die könnt ihr auch gerne mitnehmen. Jo, jetzt machen wir noch weitere Informationen. Einmal zum Thema Fukushima-Jahrestag und einmal dann auch noch zum Thema aktueller Stand in Indien. Und dann habe ich ganz vergessen, das wollte ich eigentlich zu Beginn meines Redebeitrages sagen, wir haben heute auch zwei Journalistinnen hier als Gäste bei uns auf dem Sonntagsspaziergang. Die machen eine ENBW-Atommüll-Russland-Geschichte, sind deshalb hier, haben auch schon mit uns telefonisch vom Aktionsbündnis Interviews geführt und wir werden nachher auch mit den beiden noch weiter sprechen. Als Gäste hier heute auf unserem Sonntagsspaziergang auch herzlich willkommen.